Deutschlandfunk.
Er steht und schaut hinunter auf ihn, wie eigenartig Blut riecht. Steht reglos, ebenso reglos wie der, auf den er hinunterschaut. Schön ist er. Soll er hier bleiben und warten? Die Beine gespreizt. Eine Hand auf dem Bauch, der andere Arm ist ausgestreckt. Er setzt sich auf den Boden, schaut wieder auf den Körper.
Ich habe Zeit.
Unheimlich still sickert das Blut aus der Stirn. Die Augen stehen offen. Er legt sich neben den Körper, streckt sich aus. Er legt den Kopf auf den blutgetränkten Teppich und schaut ihm in die Augen, riecht den Zigarettengeruch, ganz nah jetzt neben ihm. Er steht auf und schaut in den Spiegel. An diesem 21. September 2012 hat sich die Welt verändert und wird nie wieder sein wie zuvor.
Hörspiel nach dem Roman von David Gabunia.
Am 18. August habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das heißt, zuerst habe ich sein Auto gesehen, im Hof. Ein grellroter Alfa Romeo, ein völlig unnatürliches Rot. Wer fährt in Tiflis schon einen Alfa Romeo? Also ich habe keinen Job. Ich bin arbeitslos. Tina macht morgens die Kinder fertig und geht ins Büro. Ich bringe sie dann weg. Wir sind es gewohnt, alles exakt durchzuorganisieren. Alles richtet sich nach dem Stundenplan der Kinder. Pünktlich essen, zum Fußball bringen, das ganze Programm. Gio ist in der 2. Klasse. Datuka wird dieses Jahr eingeschult. Als die beiden kleiner waren, habe ich auch noch gearbeitet. Aber dann wurde mein Betrieb geschlossen. Tina meinte, kein Problem, dann schaust du erstmal nach den Kindern. Irgendwann wird sich schon wieder was ergeben. Dann kam er aus dem vorderen Block. Der neue Nachbar. 22, 23, älter nicht. Der Typ hat bestimmt die Wohnung der Celizis im 3. Stock gemietet. Ihr Balkon geht nach dieser Seite raus, in Richtung unseres Blocks.
Oh, Ferienzeit. Die Hälfte der Mannschaft ist im Urlaub.
Tina kam an dem Abend spät von der Arbeit. Genau wie am Tag zuvor. Die Kinder waren bei Tinas Mutter, Neliko. Sie fehlt mir. Ich war gewohnt, sie zu Hause und immer um mich zu haben.
Soll ich was zu essen machen? Hast du Hunger?
Nee, Surab, lass mal. Wir haben eine Veranstaltung auswärts. Ich muss mich nur kurz umziehen und duschen.
Auf dem Balkon gegenüber sehe ich den neuen Nachbarn mit einer kleinen blauen Wanne voller Wäsche. An die erste Leine, gleich vor dem Geländer, hängt er die Unterhosen, davor die Handtücher. Wie Tina, wenn sie ihre BHs hinter den Bettlaken versteckt. Dann geht er rein und setzt sich in einen Sessel. Er sitzt einfach da und tut nichts.
Surab?
Hm?
Am 21. August war Tina wieder spät dran. Ich sitze auf dem Balkon, trinke die dritte Flasche Bier, rauche. Es ist Abend, so gegen 10 und schon dunkel. Der Mieter der Celicis ist zu Hause, das Licht brennt. Er hat Besuch. Ein Mädchen und zwei Jungs. Sie begrüßen sich mit Küsschen.
Soll ich dich massieren?
Lass mal. Ich bin müde.
Sein Besuch ist noch da. Er und das Mädchen stehen auf dem Balkon, rauchen. Und plötzlich sehe ich, wie die zwei anderen Jungs auf dem Sofa sitzen und knutschen. Ich lösche das Licht und stelle mich hinter den Vorhang. Aber es passiert nichts weiter. Nichts Besonderes. Ich gehe ins Badezimmer und hole mir unter der Dusche einen runter. 22. August. Es ist 3 Uhr morgens. Im Fenster gegenüber brennt Licht. Er hat wieder Besuch. Ein Mann, ungefähr 50, vielleicht sogar älter. Ich stelle mich hinter den Vorhang, ganz langsam. Ich stehe da und schaue ihnen zu. Der Mann löst den Schlips. Der Junge knöpft ihm das Hemd auf und streicht ihm über die Brust.
Surab? Wo bist du?
Ich gehe zurück ins Schlafzimmer. Am 23. August kam Tinas Mutter Neliko mit den Kindern vorbei. Tina freute sich wahnsinnig, die Kleinen zu sehen. Konnte gar nicht aufhören mit Küssen und Streicheln.
Bin ich eine schlechte Mutter?
Hm? Wieso? Was meinst du?
Weil ich meiner Mutter die Kinder so aufdränge. Bin ich eine schlechte Mutter?
Was redest du da? Du bist eine tolle Mutter. Den Kindern geht es gut bei ihrer Oma.
Ach komm, du willst mich nur beruhigen.
Komm, geh schlafen.
Und du?
Gegenüber brennt wieder Licht. Eine niedrige Stehlampe am Kopfende des Betts. Er liegt da im Licht und schläft. Am 24. August räumte ich die Wohnung auf. Tina würde sich total freuen, wenn sie nach Hause käme. Ich saugte, scheuerte den Boden, leerte das Bücherregal, staubte jedes Buch einzeln ab und stellte die Bücher wieder so zurück, wie Tina sie eingereiht hatte.
Nicht so viel.
Am Nachmittag kam Iga vorbei, mein Kumpel aus Kinderzeiten. Die Hitze war unerträglich, aber Iga hatte eisgekühlte Wassermelone dabei.
Na, mir die Stelle gekündigt. Die Wichser.
Iga und ich sind in dieselbe Klasse gegangen und die ganze Zeit über Kumpels geblieben. Wenn auch nicht zuletzt aus Trägheit.
Einfach so auf die Straße gesetzt haben die mich. Keine Ahnung, was ich machen soll. Mein Vater wirft mir sowieso schon vor, dass ich nicht selbstständig genug bin. In diesem scheiß Land auf eigene Beine kommen. Ich hab's satt, bloß rumzusitzen. Was soll ich machen, Mann?
Er redete und redete. Inzwischen war es dunkel geworden. In der Mietwohnung der Celicis ging das Licht an. Als Tina nach Hause kam, musste sie den verklebten Boden wischen und die Flaschen entsorgen. Ich war zugedröhnt, vollgefressen, betrunken und schlief auf dem Sofa ein.
Субъекты,
Niliko, wer ist das? Kennst du den?
Am nächsten Tag bin ich allein zu Tinas Mutter und den Kindern rausgefahren. Ich spielte mit den beiden, bis ich total müde war. Mit einem Auge schaute ich die Nachrichten und plötzlich sah ich diesen Mann, den mit dem Schlips.
Sag mal, wer ist der Typ?
Das habe ich vergessen. Er ist beim Staatsschutz oder so ähnlich.
Er war es wirklich. Er beantwortete die Fragen der Journalisten. Die Wahlen sind im Oktober, aber sie gehen einem jetzt schon damit auf den Sack. Einen kurzen Moment glitt sein Blick zur Kamera, als ob er mich gesehen hätte. Gesehen hätte, wie ich auf dem Balkon stand und ihn beobachtete. Am Tag darauf passierte nichts in der Celice-Wohnung. Ich wusste nichts mit mir anzufangen, schlief fast ein. Aber bei Einbruch der Dämmerung bog sein grellrotes Auto in den Hof. Ich löschte die Lampe und bezog meinen Posten. Er betritt den Hauseingang. Die Sensoren schalten das Licht im Treppenhaus ein. Er geht zu seinem Stockwerk hoch, schließt die Tür auf. Ich weiß schon auswendig, was jetzt passiert. Zuerst zieht er die Schuhe aus, dann geht er ins Badezimmer, pinkelt, geht ins große Zimmer und macht das Licht an. Geht in die Küche, macht auch dort das Licht an und nimmt kaltes Wasser aus dem Kühlschrank. Dann bekommt er einen Anruf. Oder er hat selbst jemand angerufen. Jedenfalls redet er ziemlich lange. Nach Mitternacht gegen 1:30 kommt er endlich, der mit dem Schlips. Ich habe auf ihn gewartet, sehe ihn mir genau an, muss mich überzeugen, dass er es wirklich ist. Ich weiß nicht, warum mir diese Idee erst jetzt kam. Tina schläft. Ich schleiche zum Schrank im Schlafzimmer. Auf der Kamera sind Bilder von den Kindern, nichts Besonderes. Und ein alter, fleckiger Spiegel mit einem Aufkleber.
Sieht aus wie eine Flagge.
Ich zoome heran. Eine hellblaue Flagge mit einem weißen Stern.
Somalia. Capital Mogadischu.
Im Spiegel ist eine Hand zu sehen. Die Hand der Frau, die die Kamera hält.
Tinas Hand. Mehr nicht.
Der mit dem Schlips trägt jetzt keinen Schlips mehr. Der Junge ist nackt. Sie umarmen einander. Gezoomt sind beide Gesichter ganz gut zu erkennen. Er ist es wirklich. Dunkler Teint, kahler Schädel, kleiner Bauch, haarige Brust. Vielleicht 1,75 groß. Drei Bilder habe ich gemacht. Am nächsten Abend kam er früher nach Hause und hatte Gäste mitgebracht. Die beiden Jungs von neulich. Kaum waren sie in der Wohnung, fielen sie übereinander her. Inzwischen hatte ich den Dreh raus. Den ganzen Tag über hatte ich geübt, alle Kamerafunktionen gelernt. Ich schoss fast 200 Bilder. Der Mann mit dem Schlips aber kam nicht.
Warum schläfst du in deinen Klamotten? Ist dir nicht heiß?
Ich?
Die Kamera lag neben mir, auf dem Boden.
In 2 Tagen ist Mamas Urlaub zu Ende.
Die Aufnahmen waren alle noch drauf. Alle 200.
Wir müssen die Kinder abholen.
Okay.
Sie schien die Kamera gar nicht zu bemerken.
Musst du gleich ins Büro? Leg dich doch noch ein bisschen zu mir.
Sie ging. Ich saß da mit einem Ständer. Er wollte einfach nicht wieder schlaff werden. Ich öffnete die Ordner mit den Bildern von gestern und vorgestern, als sie zu dritt waren. Mika?
Surab, ich bin in der Nähe. Ich komme hoch zu dir, ja? Ich bin nicht so gut drauf. Muss mal reden.
Er hockte da und erzählte mir, wie schwierig sein Leben im Moment war, einen Job zu finden, seine Frau zu ertragen.
Was ist mit dir? Hast du das nicht auch satt? Das ewige Rumsitzen.
Ach, das verstehst du nicht. Hab erst mal Kinder.
Ich sitze hier nicht einfach so rum. Ich mache den Haushalt, kümmere mich um die Familie. Das ist auch Arbeit.
Ich habe ein bisschen was zu rauchen dabei. Wenn du willst, baue ich ein.
Wir rauchten. Was gibt's Schöneres, als in aller Ruhe einen zu kiffen? Das Zeug haute richtig rein. Auf Google habe ich mehr über ihn rausgefunden. Merab heißt er. Eine Frau, zwei Kinder und drei Enkelkinder. Er ist ein hohes Tier im Sicherheitsministerium. Heute dürfte er meiner Rechnung nach allerdings nicht kommen. Dann brachte Neliko die Kinder nach Hause. Gio hatte einen Sprung gemacht. Mir kam es fast vor, als wäre er erwachsener geworden. Dabei war er bloß 3 Wochen weg.
Du hast dich verändert.
Wieso? Was meinst du?
Du gehst erst im Morgengrauen ins Bett. Bist dann den ganzen Tag verschlafen.
Wozu hätte ich früh aufstehen sollen die letzten Wochen? Jetzt läuft alles wieder wie immer.
Okay. Wir werden sehen.
Was heißt das, wir werden sehen? Was werden wir sehen?
Sie gab keine Antwort und ging aus der Küche.
Na egal.
Dann schlafe ich heute Nacht eben im Wohnzimmer.
Heute war Merab an der Reihe. Den Fotoapparat in der Hand wartete ich auf dem Sofa. Er kam ins Zimmer, löste den Schlips. Der Junge knöpfte ihm das Hemd auf. Dann stritten sie heftig. Ich schoss gut 10 Bilder.
Salome, was machst du da, Salome?
Gio, Datuka und ein Nachbarmädchen spielten im Hof.
Was soll das, Salome?
Das Mädchen war auf den geparkten Alfa Romeo geklettert.
Komm sofort von dem Wagen runter, sofort runter, dann na los.
Hallo, sind das Ihre Kinder?
Der neue Nachbar.
Die Jungen ja, das Mädchen nicht.
Ich weiß selbst nicht, warum, aber ich streckte die Hand aus.
Surab, ich wohne im Block da vorne.
Ich weiß, ich bin Shotiko.
Die Opposition hat sich zusammengeschlossen und verkündet, auf demokratische Weise einen Wechsel herbeiführen zu wollen. Soll sie wechseln, die Regierung? Was habe ich schon zu verlieren? Die Schule soll endlich wieder anfangen. Die Kinder sehen sich danach.
Wir müssen etwas ändern.
Tina schaute mich entgeistert an.
Ich habe das Rumsitzen satt. Morgen mache ich mich auf Stellensuche.
Gut. Mach dich auf Stellensuche.
Dann stand sie auf und ging aus der Küche. Sie ging einfach aus der Küche.
Ich bin Shotiko.
Fick dich ins Knie, Shotiko!
Um 2:30 kam er aus dem Haus und ging zu Fuß weg. Das Auto ließ er im Hof stehen. Ich nahm 3 Eier, ging auf den Balkon und schmiss sie auf seinen scheißroten Alfa Romeo. In dieser Nacht überlegte ich, ob ich die Fotos nicht alle löschen sollte. Ich markierte sämtliche Ordner. Alle sorgfältig datiert und schob sie in den Papierkorb.
Sucht ihr was für mich aus? Das esse ich dann.
Eis mochte ich nie besonders. Aber Tina wollte mit den Kindern hin, bevor es zu kalt zum Eis essen würde.
Warum haben wir die Kamera eigentlich nicht mitgenommen? Wir hätten doch Bilder machen können.
Ja, schade.
Plötzlich stiegen mir Tränen in die Augen.
Was ist denn? Warum weinst du?
Mann, was ist mit mir? Was soll ich hier so rum?
Ich flüchtete auf die Toilette, klatschte mir Wasser ins Gesicht und trocknete die Augen.
Tina, verzeih mir.
Mehr brachte ich nicht heraus. Lange lagen wir so nebeneinander, schlaflos, aber stumm. Inzwischen ist es 2:30 und Merab kommt. Ich greife wieder zur Kamera und beginne zu fotografieren. Ein Bild nach dem anderen, massenhaft, eine Flut an Bildern. Dann lade ich die neuen Fotos auf den Laptop und schalte auf Diashow. Jede einzelne Bewegung der beiden kann ich mir ansehen. Es ist wie im Kino. Die Aufnahmen gehen ineinander über. Dieser Junge und Merab. Immer nur dieser Junge und Merab. Der eine jung, gesund, durchtrainiert, der andere mit erschlafftem Körper, kleinem Wanst und grauen Haaren. Und trotzdem gleichen sie einander. Oder sie haben etwas gemeinsam. Etwas, das zwischen ihnen geschieht. Ich markiere alle Fotos im Papierkorb und klicke auf Wiederherstellen. Am 18. September brachte Shotiko einen neuen mit nach Hause. einen Hochgewachsenen mit langen roten Haaren. Sie sitzen beisammen, reden, trinken Tee. Pünktlich um 13:30 biegt Merab in den Hof ein. Nacheinander gehen die Lichter auf den Stockwerken an, bis er oben angekommen ist. Shotiko steht auf und öffnet die Tür. Merab betritt das Zimmer. Der Rothaarige steht auf, begrüßt ihn, streckt die Hand aus. Merab ergreift sie nicht. Er sagt etwas, dann dreht er sich um und geht. Shotiko und der Rothaarige lachen. Unten bleibt Merab lange neben der Eingangstür stehen. Dann schaut er wie immer vorsichtig nach allen Seiten und geht davon. Ika?
Mann, schalt den Fernseher ein. Das ist unglaublich, was da gerade passiert.
Ja, ich weiß. Überall diese Bilder. Heimlich gefilmte Misshandlungen von Gefängnisinsassen. Die Leute sind außer sich. In der Stadt herrschen apokalyptische Zustände. Irgendwer tritt vor die Kamera und sagt, das haben wir nicht gewusst. Irgendwer behauptet, alle Aufnahmen wären gestellt und würden absichtlich jetzt vor den Wahlen publik gemacht, damit die Regierungspartei die Wahl verliert.
Komm mit auf die Demo! Kannst du nicht zu Hause sitzen an so einem Tag?
Ich kann nicht. Ich hab die Kinder. Am nächsten Tag nahm meine Mutter die Kleinen zu sich. Ich sah den ganzen Tag fern. Noch immer wurden Aufnahmen aus den Gefängnissen gezeigt, immer heftigere. Die Leute drehten komplett durch, die Straßen quollen über vor wütenden Menschen. An diesem Abend, am 20. September, geschah etwas, das alles änderte.
Was ist los? Hast du geweint?
Ohne einen Blick oder ein Wort verschwand sie im Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich. 13:30 war schon vorbei. Merab war nicht aufgetaucht. Wahrscheinlich verspätet er sich wegen dem ganzen Chaos. Er kommt dann doch noch, 14:00, eilt die Treppen hinauf und stürmt in die Wohnung. Shotiko springt aus dem Bett. Sie beginnen sofort zu streiten. Shotiko schließt die Balkontür. Ich stelle die Kamera auf Videofunktion. Plötzlich schlägt Merab den Jungen mitten ins Gesicht. Er holt aus und schlägt ihn mit offener Hand voll ins Gesicht. Shotiko taumelt. Dann fängt er sich und schreit Merab an. Er brüllt aus vollem Hals. Und da, auf einmal, greift Merab nach einer großen Vase und schmettert sie Shotiko an den Kopf. Es ist still. Betäubend still. Aus der geplatzten Stirn schießt das Blut. Shotiko steht 1-2 Sekunden da, greift sich an die Stirn und fällt dann wie tot zu Boden. Ich versuche, die Kamera ruhig zu halten. Merab steht da, als würde er auf etwas warten. Dann rennt er hinaus, rennt ohne einen Blick zurück. Ich mache die Kamera aus, blicke zu Boden. Und wie von selbst tragen mich meine Füße zur Tür. Ich öffne sie ganz vorsichtig und verlasse die Wohnung. Die Kamera nehme ich mit.
So viel Blut. Es ist 8 Uhr morgens. Er sitzt in seinem Büro und schaut auf seine Hände.
Nicht ein Tröpfchen.
Untersucht sie gründlich, spreizt die Finger.
Die Vase.
Wie beide Hände nach der Vase greifen. Wie der Junge stehen bleibt. Und schaut ganz verblüfft ganz aufrecht und dann zu Boden geht, sich nicht mehr rührt, nicht mehr atmet. Mirab dreht sich, versucht seinen Rücken zu sehen, zieht die Hose aus und sucht sie gründlich ab, wendet und dreht sie. Aber nichts, nirgends auch nur ein Fleck. Er geht zum Spiegel. In Unterhosen steht er da.
Alt bist du geworden. Und müde.
Entschuldigung, sind Sie schon da?
Ja, Moment bitte.
Der Minister hat alle Abteilungschefs um 9 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen.
Gut. Falls meine Familie anruft, sagen Sie, dass ich die ganze Nacht hier war.
Verstehe. Sehr gern.
Die Sitzung ist um 9. Er schaut zur Wanduhr. Versucht, die Sekunden zu zählen. Aber der Sekundenzeiger tickt nicht. Er gleitet. Stumm. Mirab geht zur Uhr und bricht ihn ab. Behutsam. Die Sitzung heute wird schwierig werden. Protestaktionen. Destabilisierungsgefahr. Ausnahmesituation. Wieder sieht er den Jungen vor sich, wie er sekundenlang reglos dasteht und dann in einer Bewegung kraftlos zu Boden sinkt.
Verzeihen Sie, aber...
Ja, ist es schon 9?
Mirab öffnet die Schreibtischschublade, ergreift mit der linken Hand hinein, legt sie auf den Revolver, der in der Schublade liegt.
Nein, aber da will ein Mann zu Ihnen. Er meint, er hätte sehr wichtige Informationen.
Entschuldigen Sie bitte, nur ein paar Minuten.
Ja, schon gut. Kommen Sie herein.
Ich heiße Surab und wohne in der Budapester Straße 62.
Die Worte detonieren wie eine Bombe in Mirabs Kopf.
Bitte denken Sie nicht, ich will Sie erpressen. Nein, nein. Auf dem Stick hier habe ich alles drauf. Alle Ihre Treffen. Sie wissen sicher mit wem.
Mirabs Gedanken schweifen zu der offenstehenden Schublade.
Es geht mich nichts an, wer was mit wem hat. Aber ja, wenn das alles vor deiner Nase passiert, so ohne Diskretion. Mit den Fotos angefangen habe ich einfach zur Ablenkung, weil ich ja nichts anderes zu tun hatte. Ich hätte auch direkt zur Polizei gehen können, bin ich aber nicht. Ich bin zu Ihnen gekommen. Ich will kein Geld von Ihnen.
Was dann?
Als Sie weggingen, bin ich direkt in die Wohnung hoch. Er war tot. Ja, ohne jeden Zweifel. 2 Stunden lang habe ich aufgeräumt, geschrubbt, jeden Fingerabdruck beseitigt, jede Spur von Ihnen.
Warum?
Ich bin Ihr Freund.
Was wollen Sie?
Ich hätte direkt zur Polizei gehen können,
aber... Was wollen Sie?
Sie müssen mir eine Stelle verschaffen. Hier, bei Ihnen. Im Ministerium.
Wollen Sie mich verarschen?
Ich werde alles löschen. Ich bin der einzige Zeuge. Mit dem Rothaarigen deichseln Sie etwas. Das wird ja für Sie kein Problem sein. Einen loyaleren Mitarbeiter als mich werden Sie nicht finden. Haben Sie denn eine Wahl?
Ich will nicht stören, aber die Sitzung beginnt in 20 Minuten.
Bringen Sie den jungen Mann in die Personalabteilung hinunter und lassen Sie ihn eine Bewerbung einreichen.
Haben Sie verbindlichsten...
Wir sprechen uns am Montag. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Noch 20 Minuten.
Mit 20 zum ersten Mal nach Moskau, als Student aus der Provinz. Fedja, blond und hochgewachsen. Der Jüngste im Wohnheim legt den Kopf auf deine Knie. Raskaj mnya Gruzi, erzähl mir was. Erzähl mir von Georgien. Ich lieb deine Geschichten. Und was liebst du noch, Fedja? Ein Jahr zuvor stirbt der Vater. Du bist 19. Und ab jetzt der einzige Mann.
Mach uns keine Schande. Mit 18 der Führerschein. Papas Auto. Ist doch Ehrensache, mein Sohn. Dann heimlich mit dem Schulfreund in den Wald, wo euch niemand sieht. Wie alt bist du, Schatiko? 17, 16?
Wie viel würdest du mir denn geben? Keine Angst. Am 15. werde ich 22. Mein Lieber. Oder wie soll ich dich nennen? Was hättest du am liebsten?
Nenn mich, wie du willst. Hier kommt der Deal. Wir treffen uns einmal die Woche, machen unsere Sache. Und basta, das war's. Einverstanden?
Was du für Wörter benutzt. Machen unsere Sache. Wir ficken, mein Liebster. Ficken. Komm schon, sag es. Oder ist dir das peinlich?
Wir sind 14 und stehen im Keller der Schule. Stehen uns gegenüber zwei Jungs und uns zittern die Hände. Leg 13 Kugeln ein. 13 Mal musst du dich töten. Die Unglückszahl. 12 Monate, 12 Apostel. Einer von euch wird mich verraten.
Was du immer daherredest, von wegen neuer Generation und Unterschieden. Erzähl mir von dir. Erzähl mir von deiner Jugend.
11 Stufen hat jede Treppe in Schotikos Haus. Die Wohnung habe ich gemietet, damit wir uns öfter sehen können. Jede zweite Nacht, das war die Abmachung. Davor war es schwierig. Auch er fand es schwierig.
Wie seid ihr gewesen damals? Als Jungs. Was habt ihr gemacht?
Also gut. Ich weiß noch, dass wir immer um 10 ins Bett mussten. Das war das Schlimmste. Ich erinnere mich noch genau wie meine Mutter. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie ich anfing, alles zu erzählen. Jede kostbare Erinnerung. Die ersten hilflosen Berührungen. Die Beschämung, als meine Mutter langsam nachfragte.
Wenn wir eine Wohnung mieten, dann darf sie nicht im 9. Stock sein. Das schaffe ich nicht.
Dann nimm halt den Aufzug.
Und wenn der kaputt ist? Kommst du dann und trägst mich hoch?
Ja, dann trage ich dich hoch.
Schluss mit dem Gejammer. Komm, jetzt wird gevögelt.
Um 8 bist du zu Hause. Gib mir keinen Grund zur Eifersucht, Schatiko.
Wer ist das denn?
Mein jüngster Enkel, 7 Jahre alt.
Oh, ist der niedlich. Wie der Großvater.
Wir liegen nackt im Bett und ich will mehr als Sex. Mehr als kuscheln.
Erzähl mir von deiner Frau. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wer Karriere machen wollte, musste heiraten, ganz einfach. Eine Frau, 6 Kinder oder 5. Um 4 komme ich nach Hause. Alle schlafen. Wie immer. Meine Frau hat sich daran gewöhnt. Sie glaubt, ich bin eine Art James Bond. Und sie, Großmutter von 3 Enkeln.
Du versteckst dich. Verstehe nicht, wie du so leben kannst.
Wenn ich 2 Möglichkeiten hätte, was würde ich dann tun?
Sie sollten sich wirklich nicht verspäten.
Ich komme. Noch eine Minute. Er legt seine linke Hand wieder auf den Revolver. Eine Unterschrift unter die Bewerbung und sein Ruf bleibt makellos. Er vertraut diesem Typ.
Los, Merab. Sag's. Hab keine Angst davor. Hab keine Angst vor dem Wort.
Ich hab schon zuvor Menschen getötet. Wie viele habe ich nie gezählt?
Du willst, dass ich treu bin? Wie stellst du dir das vor?
Diese kleine Nutte hatte ja auch nie gezählt. Hat es mit allen getrieben und es nicht mal verheimlicht.
Ich ertrag das einfach nicht mehr. Du kommst mitten in der Nacht, verbringst eine Stunde mit mir und haust wieder ab.
Warum verstand er nicht, dass das einfach nicht ging, durch die Stadt schlendern, ausgehen, Partys? Dass das nie gehen würde. Nicht mal nachts.
Bist du eifersüchtig, Merab? Ist es das?
Ja. Ja, ja, ich bin eifersüchtig.
Warum? Wir haben doch vereinbart, dass wir nur unsere Sache machen und mehr nicht. Los, Merab. Gib's zu. Du liebst mich. Los, sag's. Gib's zu. Das ist nicht dasselbe wie ficken. Du liebst mich. Du konntest nicht widerstehen, obwohl du es mit aller Kraft versucht hast. Aber am Ende konntest du dann doch nicht widerstehen.
Es ist Zeit.
Nie hätte er sich vorstellen können, so leicht damit durchzukommen.
Ich muss Tina anrufen. Ich sage ihr, dass ich tolle Neuigkeiten habe.
Auf dem Weg hinunter zum Rustavili-Boulevard kommen ihm Demonstranten entgegen, die Parolen schreiend Richtung Sicherheitsministerium ziehen.
Nein, ich gehe direkt bei ihrem Büro vorbei.
Wie nicht gut? Warum war ihr nicht gut? Ist sie krank?
Die Arbeitskollegen sind netterweise eingesprungen.
Ja, und wo ist sie hingegangen? Nach Hause?
Sie machen sich Sorgen, haben aber keine Zeit.
Ihr Handy ist aus.
Tina? Tina!
Bei mir? Was soll sie denn bei mir?
Er hätte nicht anrufen dürfen, das wird ihm gleich klar. Nicht bei ihrer Mutter.
Ist was passiert?
Surab schaut zu Shotikos Balkon hinüber. Dort ist die Tür geschlossen. Im Hof herrscht Totenstille. Er muss Tina finden. Er wird sie nicht anschreien, ihr keine Vorwürfe machen. Er wird sie in den Arm nehmen und sie glücklich machen. Morgen fängt ein neues Leben an. Ein ganz anderes Leben.
Am 18. August habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Nuri. Ich habe mich gefreut, dass ich Hilfe bei der Arbeit bekam, solange alle anderen im Urlaub waren, und lächelte ihm zu. Mit diesem Lächeln begann es. Mager, kränklicher Teint und noch so jung, 22 oder 23. Er hat nicht einmal den Mund aufgemacht, den ganzen Tag. Gegen Abend wird sein Blick fester.
Gib mir deine Telefonnummer. Ich muss dir was schicken.
Was er mir dann geschrieben hat, werde ich nicht löschen. Du gefällst mir sehr. Versteh es, wie du willst. An dem Tag bin ich spät nach Hause gegangen. Als hätte ich etwas verbrochen. Ich habe ihm nicht zurückgeschrieben.
Wie geht's?
Den ganzen Tag arbeiten wir wieder schweigend nebeneinander. Ich speichere alle seine Kurznachrichten, nicht nur die erste. Um dann jede Nachricht einzeln zu markieren und alle miteinander zu löschen.
Wo warst du denn so lange?
Die Hälfte der Mannschaft ist im Urlaub. Es war so viel los. Ich springe nur schnell unter die Dusche. Dort halte ich es keine 5 Minuten aus. Ich ziehe mich an und renne davon. Wir gehen den ganzen Abend irgendwo in Sololaki in den Gassen zwischen den verfallenen Häusern spazieren. Und reden, dass er und seine Frau mal hier, mal dort wohnten, oft umgezogen seien und sehr jung geheiratet hätten. Er fragt mich, wie ich lebe und wundert sich, dass ich seit so vielen Jahren am selben Ort wohne. Ich sage Surab, dass es später wird. Beide suchen wir einen Schlupfwinkel, einen Hauseingang. Wir stehen so nahe beieinander, dass ich ihn atmen höre. Plötzlich küsst er mich auf den Hals. Mein kleiner Junge. Er hält inne, mein Gesicht in seinen verschwitzten Händen. Er schaut mich an, schaut mich lange an. Aber er sagt nichts. Er steht da und schaut mich an. Später in der Nacht schreibt er mir, pausenlos.
Komm heute mit mir.
Der dritte Tag im Büro dehnt sich in die Länge wie noch nie ein Tag.
Wohin?
Er gibt mir keine Antwort. Er weiß, ich werde mitkommen.
Wem gehört diese Wohnung?
Er riecht nach Joghurt. Ein bisschen säuerlich. Wir sind beinahe unsichtbar im Dämmerlicht dieser fremden Wohnung. Sie ist hässlich. Niedrige Decke, vollgestellt mit Sowjetmöbeln, russischen Büchern. An der Wand lehnt ein alter Spiegel. Was ist das? Irgendwas klebt dort am Rand des Spiegels. Ein weißer Stern auf hellblauem Grund. Somalia.
Hier wohnen Freunde von mir. Sie sind für ein paar Monate nach Russland gezogen und haben mir die Schlüssel überlassen, bis sie die Wohnung vermietet haben. Besser als in einem Hauseingang in Sololaki.
Surab riecht vertraut. Und ich verstehe nicht, wie ich aus diesem Geruch herausfallen konnte. Er scheint etwas zu ahnen. Nachts liegt er neben mir und legt mir die Hand auf die Brust.
Soll ich dich massieren?
Ich tue so, als schliefe ich.
Hier, für dich. Ich habe die Somalia-Flagge drucken lassen und einen Anhänger draus gemacht.
Wir liegen im Bett. In dieser Wohnung, in der mir nichts vertraut ist. Ich will ein Foto machen von dem Spiegel. Ich will dich fotografieren. Nackt.
Wozu brauchst du Fotos?
Na, als Andenken.
Ich bin doch hier. Hier bei dir.
Ja, schon,
auf
aber...
auf dir. Neben dir. Ich gehe nicht weg.
Ich schreibe pausenlos, sobald ich mich Surabs Blick entziehen kann. Ich schreibe, wie ich mich nach ihm sehne. Ich schreibe 1000 Dummheiten. Ich fotografiere ihn. Aber auf den Bildern sieht er ganz anders aus.
Was wird dein Mann sagen, wenn er es erfährt?
Und deine Frau? Keiner von uns hat eine Antwort.
Ich liebe dich.
Surab und ich reden noch immer kaum miteinander. Ich gehe ihm aus dem Weg. Wenn er wenigstens was merken würde. Oder untreu wäre. Mich schlecht behandeln würde. Aber er stellt keine Fragen.
Ich muss mich von meiner Frau trennen.
Was?
Ich kann nicht so weitermachen. Ich muss fort von ihr.
Und dein kleines Baby im Stich lassen? Nein.
Ich will bei dir sein. Immer.
Ich auch. Ich will bei dir sein. Das bedeutet weder, ich liebe dich, noch mein kleiner Junge.
Ich muss mich trennen.
Nein. Die Kinder sind wieder zu Hause. Surab stellt noch immer keine Fragen. Ich habe meine Kamera bei ihm gesehen. Die Bilder von Nuri hatte ich zum Glück alle gelöscht. Bis auf das von der Flagge. Ich brauche keine Bilder mehr.
Wo hast du den Schlüsselanhänger mit der Flagge?
Ich weiß nicht. Muss ihn irgendwo verloren haben. Vielleicht hat er sich gelöst.
Hier. Schau mal.
Er zeigt mir die somalische Flagge, die er als Display-Hintergrund auf sein Handy geladen hat.
Ich hab's meiner Frau gesagt. Sie hat die Flagge gesehen, es ging nicht anders.
Du hast ihr was gesagt? Zum ersten Mal fühle ich mich schrecklich. Zum ersten Mal schäme ich mich, dass er mit mir darüber spricht, während wir zusammen im Bett liegen. Nackt in diesem fremden Haus.
Du hast nichts damit zu tun. Es ist meine Schuld. Vielleicht ist es besser, wenn wir...
Wenn was? Wenn wir was?
Erinnerst du dich, wie wir uns nachts ins Hippodrom geschlichen haben? Wenn ich dort vorbeigehe, muss ich jedes Mal daran denken. Erinnerst du dich?
Er küsst mich. Küsst mich beinahe flehentlich. Ich gebe nach. Liege einfach da auf dem Rücken, ohne etwas zu tun. Rede mir ein, dass ich ihn noch begehre. Am nächsten Abend sitzen wir wieder nebeneinander im Auto. Wortlos, blicklos. Und fahren wieder in die fremde Wohnung. Und ich stehe wieder im Schlafzimmer vor dem Spiegel und er küsst mich. Küsst mich und ich weine.
Still.
Still.
Ja.
Still. Bleib still.
Und er lacht.
Still.
Und ich lache.
Still.
So viele Worte haben wir noch nie zusammen wiederholt.
Sei doch
still. Zum Glück ist es dunkel. Und ich kann mein dummes Gesicht nicht sehen.
Du hast mir so gefehlt.
Und er sagt diese Worte, als hätte sie vor uns noch niemand auf dieser Welt gesagt. Und sie bedeuten genau das, was sie bedeuten. Und ich begreife, diese Stimme lügt nicht. Aber was gäbe es da zu begreifen? Und plötzlich spreche ich aus, was auszusprechen sich nicht lohnt, aber ich kann nicht anders. Und ich sage, dass ich beschlossen habe...
Was hast du beschlossen? Was?
Was hast du? Hast du geweint?
Ich sage nichts. Ich sage überhaupt nichts. Ich dachte, ich hätte die ganze Nacht zum Überlegen. Bis im Dunkeln mein Telefon aufleuchtet. Es ist Nuri. Ich öffne die Nachricht.
Es ist wirklich besser so, für dich und für mich. Ab morgen komme ich nicht mehr zur Arbeit. Ich werde mich um eine Versetzung bemühen. Verzeih mir bitte. Es geht nicht um meine Familie, der Grund ist ein anderer. Du wirst dein eigenes Leben leben. Ich liebe dich. Ich hoffe, dir nie zufällig auf der Straße zu begegnen. Dein kleiner Junge N.
Sie weiß nicht, mit welcher Entschuldigung sie das Büro verlassen hat. Sie weiß nicht, wohin sie geht. Sie sieht nicht, was vor ihren Augen passiert. Zum ersten Mal stört sie der Stadtlärm nicht, der sie sonst erdrückt.
Alle haben ein Ziel.
Ihr Blick verschwimmt.
Überall glitzernde Farbflecken. Schwarz, 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 blau, silbergrau, weiß.
Sie weiß nicht, wo sie sich befindet. Oder vielleicht ist es ihr klar, aber sie will nicht daran denken.
An der Fußgängerampel immer dieselben Leuchtziffern. 60 Sekunden bei Rot, 50 bei Grün. Die Leute folgen den Farben.
Sie geht zum Flussufer, muss weiter, einfach weiter.
Einer spricht durchs Megafon. Die übrigen rufen Parolen.
Sie beugt sich über das Brückengeländer. Ihr Kampf ist verloren. Das weiß sie seit dieser letzten Nachricht. Eine Antwort sinnlos.
Aus dieser Höhe ist allein der Aufprall tödlich.
Im nächstliegenden Geschäft schlendert sie zwischen den Regalen.
Die Ladenlüftung funktioniert nicht. Es ist stickig.
Die Kasse hier ist frei.
Überall Menschen, die anstehen.
Haben Sie kein Kleingeld?
Sie will einfach diese eine Flasche Wasser.
Junge Frau, Ihr Wechselgeld.
Aber sie geht nicht zurück. Sie geht weiter.
Ruhe. Ein Teich mit Trauerweiden, die sich übers Wasser beugen. Das Wasser riecht komisch. Stinkt unerträglich.
Vor ihr eine Unfallstelle.
Alles ist vorbei.
Vielleicht hat noch jemand in dem zerquetschten Auto gesessen. Ein Kind oder der Mann oder der Geliebte. Und niemand bemerkt den Schuh der Frau, der da liegt.
Es gibt nichts mehr zu sehen.
Sie ist so müde, dass sie ihre Füße nicht mehr spürt. Aber sie macht trotzdem keinen Halt.
Wie schön er ist.
Wenn sie die Augen schließt, innehält und hinter geschlossenen Lidern auf ihn blickt, auf Nuri, wie schön er ihr da erscheint. Dann plötzlich kennen ihre Füße den Weg.
Der Obststand, die Frau dahinter, die hohe Mauer von Wahlplakaten überklebt.
Hier steht das Haus, in dem Tina, Surab und die Kinder wohnen. Sie kennt die Autos davor. Es ist ihr Hauseingang. Sie hält den Schlüssel in der Hand. Von drinnen kein Geräusch. Am Schlüsselbund fehlt etwas. Ein hellblauer Anhänger mit einem weißen Stern.
Der Schlüssel passt nicht in diese Tür.
Ein ranghoher Beamter des Staatssicherheitsdienstes ist heute Mittag tot aufgefunden worden. Es handelt sich um den 62-jährigen Merab Birouashvili. Angaben zufolge soll er sich in seinem Büro erschossen haben. Genauere Umstände sind noch unklar und werden derzeit untersucht. Merab Birouashvili hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.
Sie haben die Leiche gefunden. Tina! Sie kommt wortlos in die Wohnung. Sie sagt nichts. Kein Wort. Als sie ins Zimmer kommt und das Licht anmacht, sehe ich in ein Gesicht, das ich gar nicht kenne. Tina steht da und schweigt.
Wo bist du gewesen? Du bist ja ganz kalt.
Dann dreht sie sich um und geht ins Schlafzimmer. Ich folge ihr. Sie öffnet den Schrank und beginnt, Kleider herauszunehmen.
Was machst du da, Tina?
Sie nimmt die Reisetasche, packt die Kleider, faltet alles und legt es Stück für Stück in die Tasche.
Bist du übergeschnappt? Wo warst du?
Vor dem Kinderzimmer hält sie inne, zieht ihre Schuhe aus und lässt sie im Flur stehen.
Wo willst du hin mitten in der Nacht? Sag mal, rede mit mir, verdammt!
Ich nehme den Fotoapparat und gehe auf den Balkon. Im Hof drängen sich die Nachbarn. Uniformierte laufen hin und her. Tina jedoch geht ohne Eile durch die lärmende Menge. Ich nehme die Kamera und stelle sie scharf. Sie hält inne, bleibt stehen und schaut zurück. Schaut mich an.
Sie geht weiter.
Nicht mehr lange und sie ist verschwunden.
Ich muss sie einfangen.
Die Menschen verschwimmen auf dem Bild. Es sind nur blaue und schwarze Schatten. Tina ist nicht mehr zu erkennen.
Wäre sie gestern Nacht aufgewacht und hätte gesagt, Surab, wo gehst du hin? Surab, bleib hier. Hätte sie gefragt, warum schläfst du nicht, Surab? Was willst du mit der Kamera? Bestimmt wäre ich da geblieben. Was wäre passiert, wenn doch irgendwer aus dem Fenster geschaut und gerufen hätte, hey, Surab, was machst du da?
Im Eingang vier Paar Schuhe, am Haken ein dünner Mantel. Wie eigenartig seine Wohnung riecht. Auf dem Boden Rechnungen. Rechts das Bad, ein kleiner Wäschekorb vor der Waschmaschine. Im Korb schmutzige Wäsche. Es herrscht eine solche Stille, dass er tot sein muss. Zweifellos. Er liegt auf dem weißen Teppich.
Nichts regt sich.
Aber er ist noch warm. Ich drücke mit den Fingern fester gegen seinen Hals. Drücke und plötzlich spüre ich da einen Puls.
Es pocht. Ganz klar. Er wird ausbluten.
Ich gehe in die Küche. Da war ich noch gar nicht. Hab sie nie von innen gesehen. Vom Balkon aus war das nicht möglich. Das Spülbecken ist übervoll mit schmutzigem Geschirr. Ich wasche alles ab. Der Fußboden ist gefliest und leicht zu putzen. Erst der Tisch und dann der Boden.
Bis Tagesanbruch ist alles erledigt.
Selbst wenn ich den Notdienst gerufen hätte, die hätten es nicht rechtzeitig geschafft.
Alles schläft. Bald dämmert es. Blut rinnt jetzt keins mehr. Wie er da liegt. Wie schön er ist. Auch jetzt noch. Das werden gute Bilder.
We walk in a curved line into something new. The birds are watching every step I take.
Farben der Nacht. Hörspiel nach dem Roman von David Gabunia. Aus dem Georgischen von Rachel Kratzfeld. Es spielten Surab Florian Steffens, Tina Jana Schulz, Merab Ulrich Nöten, Ika Nico Holonitsch, Nuri Philipp Lind und Schotiko Mike van Severin. In weiteren Rollen Tim Korge, Annika Mauer und Frauke Pohlmann. Ton und Technik Hermann Leppich und Gunda Herke. Regieassistenz Stefanie Heim. Hörspielbearbeitung und Regie Eva Solloch. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.
Ich bilde es mir nicht ein. Der beobachtet mich tatsächlich. Seit meinem Einzug beobachtet mich der Typ im Block da vorn ständig. Wenn schon, sei es drum. Ich mache das Licht nachts extra nicht aus. Soll er nur alles mitkriegen? Soll er nur stehen und schauen?